Wir hören den Predigttext für heute Morgen aus 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 5, die Verse bis zum Vers 3. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so lieb hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jeder, der glaubt, dass Jesus Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Hieran erkennen wir, dass wir Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer.
Ja, wir befinden uns in unserer Predigtreihe zum 1. Johannesbrief und in der nächsten Folie seht ihr eine kleine Auflistung. Wir haben heute einen sehr hellen Tag, das ist gut, für die Folie schlecht. Wir sind hier angekommen bei der 6. Predigt. Nächste Woche schließen wir die Reihe ab, dann haben wir den Johannesbrief durchgepredigt. Also schon eine ganze Reihe an Themen haben uns begleitet in diesem Brief. Unser heutiges Thema ist Liebe dein Lebensstil? Ist Liebe dein Lebensstil? Der Begriff Liebe ist in unseren Tagen ein ziemlich ausgelutschter Begriff. Ich muss gestehen, dass es vor einigen Jahren eine Zeit in meinem Glaubensleben gab, in der ich das Thema der Liebe Gottes stark vernachlässigt habe. Die Liebe Gottes war für mich kein wichtiger Aspekt in meinem Glauben. Und ganz ehrlich, mir hing das Thema zum Halse raus. An jeder Ecke wurde unentwegt von der Liebe geredet. Liebe hier, Liebe dort, Liebe überall. Selbst die Werbung hat keinen Halt gemacht und begann diese nichtssagende, zumindest für mich nichtssagende Worthülse, Liebe auszuschlachten. Wir lieben Autos, wir lieben Technik, wir lieben Lebensmittel. Und wenn wir nach Hause gehen und uns zu Bett legen, sagen wir unseren Familienmitgliedern, bevor wir schlafen, dass wir sie lieben. Und was ist das überhaupt, lieben? Liebe ich meine Kinder genauso, wie ich Lebensmittel liebe? Und dann gäbe es ein Problem, glaube ich. Ständig wird dieser Begriff gebraucht und je mehr man Begriff gebraucht in den unterschiedlichen Situationen. So fiel es mir schwer, diesen Begriff irgendwie ernst zu nehmen. Und ich fragte mich, wissen wir eigentlich noch überhaupt, wovon wir reden, wenn wir Liebe sagen? Und ich war mir sicher, Liebe wird völlig überbetont, auch in den Kirchen und in den Gemeinden. Und ich habe das Reden über die Liebe Gottes vernachlässigt. Etwas später musste ich lernen, dass Liebe tatsächlich unersetzlich wichtig ist für unser Glaubensleben. Dass man an der Liebe Gottes nicht drumherum kommt. Es gibt viele Eigenschaften Gottes, aber die Liebe Gottes ist eine sehr wesentliche Eigenschaft von Gott. Und der heutige Abschnitt, den wir eben gerade in der Lesung gehört haben, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 bis Kapitel 5, Vers 3, schmettert uns den Liebesbegriff insgesamt 34 Mal um die Ohren. Ich glaube, es gibt im Neuen Testament keine Textpassage, wo der Liebesbegriff so geballt und so häufig vorkommt, wie in unserem heutigen Text. Also Johannes hat hier etwas vor. Gottes Wort hat hier etwas vor. Und wenn Gottes Wort etwas so oft wiederholt, dann wird es wichtig sein. Dann wird es gut sein. Und dann sollten wir darauf Acht geben. Und auch ich musste, ist jetzt schon einige Jahre her, auch mein Denken da verändern lassen vom Wort Gottes her und wieder der Liebe den richtigen Platz eingestehen. Kommen wir zu der Gliederung, die uns heute beschäftigt. Diese drei Punkte möchte ich mit euch anschauen. Erstens, Liebe ist mehr als ein Gefühl. Zweitens, vollkommene Liebe ändert alles. Drittens, Leichtigkeit durch den Heiligen Geist. Mir scheint, dass Liebe oftmals als etwas betrachtet wird, auch unter uns Christen, was ausschließlich mit uns geschieht oder in uns geschieht. Sprich, Liebe ist etwas, was sich unserer Kontrolle entzieht. Das kommt einfach so über mich. Das ist eine Gewalt, eine Macht, der ich nicht widerstehen kann. Und wenn sie nun mal nicht da ist, ist sie nun mal nicht da. Und dann ist Liebe auch irgendwie nicht präsent. Aber unser Textabschnitt beginnt mit den Versen 7 bis 8 folgendermaßen. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Diese ersten Verse stellen klar, dass es sich bei der christlich verstandenen Liebe, der biblischen Liebe, von der uns Gott hier erklären möchte, dass es sich bei dieser Liebe nicht allein um Empfindungen handelt, sondern christliche Liebe oft etwas ist, was mit Entscheidungen und einem Entschluss verbunden ist. Ja, ganz einfach, Geliebte, lasst uns einander lieben. Wenn ich hier die Ehemänner fragen würde, liebst du deine Frau? Dann wird wahrscheinlich der meiste irgendwie in seine Emotionswelt hineinhorchen. Und schauen, ist da noch ein warmes Gefühl? Sind da noch 2,5 Schmetterlinge übrig geblieben in meinem Bäuchlein? Und dann versuche ich sie zu zählen. Ja, ich liebe sie oder auch nicht mehr. Ich glaube, Johannes würde diese Frage oder diese Antwort auf diese Frage nicht so ganz verstehen. Ich habe dich nicht gefragt, was du fühlst. Ich habe dich gefragt, was du tust. Bist du ein Liebender? Bist du ein Aktiver in der Liebe? Ich habe dich nicht so nach deinen Schmetterlingen im Bauch gefragt, sondern lebst du? Handelst du danach? Und das ist uns, glaube ich, abhanden gekommen. Dass wenn wir von Liebe sprechen, dass wir sehr stark auf der emotionalen Ebene unterwegs sind, auf der Gefühlsebene. Und wenn wir nichts fühlen, ist keine Liebe da. Aber aus biblischer Perspektive geht es nicht allein um Gefühle. Obacht, ich möchte nicht sagen, dass der ganze Liebesbegriff, auch der biblische Liebesbegriff, nichts mit Emotionen und heißen Gefühlen zu tun hat. Das möchte ich nicht sagen, aber wir sehen hier gleich im ersten Vers eine Komponente, die uns ein bisschen abhanden gekommen ist, glaube ich. Und die Begründung für diesen Liebesentschluss unter den Geschwistern liegt für Johannes darin, dass die Liebe aus Gott ist. Er sagt, Geliebte, lasst uns einander lieben. Und was ist die Begründung? Denn die Liebe ist aus Gott. Also diese aktive Handlung zur Liebe wird von Johannes begründet dass Liebe, diese proaktive Liebe von Gott herstammt, von Gott kommt. Und diese aktiv handelnde Liebe gehört so sehr zum Wesen Gottes, dass Johannes sagt, Gott ist Liebe. Gottes Wesen ist so umfassend von dieser aktiv handelnden Liebe, dass er zweimal in unserem ganzen Text davon spricht, dass Gott die Liebe ist. Und diese proaktive Liebe Gottes, die sich nicht von widrigen Umständen aufhalten lässt, definiert Johannes auch gleich. Das ist sehr wichtig an dieser Stelle, dass wir hier nicht über ein ominöses Liebeskonzept sprechen. So, was ist das eigentlich? Ist nicht irgendwie so zu greifen? Wenn Johannes sagt, liebt einander, denn aus Gott ist die Liebe, ja, dann schilder uns, wie Gott liebt. Wo sehen wir seine aktiv handelnde Liebe? Vielleicht sagt einiger, ich habe nicht das Gefühl, dass Gott mich liebt. Die Definition der Liebe Gottes bringt uns Johannes direkt in den nächsten Versen, in den Versen 9 bis 10. Das lässt er nicht im Geheimen. Er sagt, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden. Hierin hat sie sich gezeigt. Hier ist sie sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Also ein stellvertretendes Opfer für unsere Sünden. Das ist Liebe. Das ist die proaktive Liebe Gottes. Und deswegen kann Johannes sagen, hey, lasst uns lieben. Wir bauen nicht unsere Handlung aufgrund von unseren Gefühlen, so was wir in uns merken oder nicht merken, sondern Gott ist Liebe und diese Liebe hat sich uns gezeigt. Du sagst, du weißt nicht, ob Gott dich irgendwie liebt, das merkst du irgendwie nicht. Vor 2000 Jahren, schau mal dahin, was Gott getan hat. Das war tatkräftige Liebe. Hat er alles hingegeben für dich und war aktiv, proaktiv, ohne dass du vorher irgendetwas getan hättest. Nicht wir haben ihn geliebt, sondern er hat zuerst geliebt. Also Gott hat nicht darauf gewartet, bis irgendwie eine Reaktion kam, um dann mit Liebe zu antworten. Da kam gar nichts. Und trotzdem ist er gekommen und hat gezeigt, was wahre Liebe ist. Auch wenn da keine Resonanz ist. Auch wenn da nichts Gewinnbringendes scheint. Liebe ich. Ich liebe. Und diese Definition der Liebe Gottes ist für das gesamte Verständnis für unseren ganzen Text hier extrem bedeutsam. Denn die Liebesdefinition in den Vers 9 beginnt nicht mit uns, sondern Liebe wird von Gott her definiert. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott. Damit beginnt die Liebe. Also heute unser Liebesbegriff definiert sich oftmals auch unter uns Christen nicht mehr von Gott her. Aber für Johannes ist klar, wenn wir über Liebe sprechen, dann sprechen wir von Gott und von Gott her wird Liebe definiert. Liebe beginnt nicht mit uns, was wir uns unter Liebe vorstellen, sondern was Gott getan hat, was Gott tut. Darin sehen wir Liebe. Und wohl bemerkt, er sagt zweimal, Gott ist Liebe. Nicht andersrum, nicht Liebe ist Gott. Oftmals ist in unserem Denken, Liebe ist Gott. Aber das ist nicht das, was Johannes sagt. Johannes sagt, Gott ist Liebe. Was bedeutet das? Gott definiert die Liebe nicht andersrum. Nicht das, was wir verstehen und denken, kulturell geprägt, Tradition, familiäre Prägungen. Was wir von Liebe denken, definiert Gott. Und so passiert es, dass wenn wir mit vermeintlicher Liebe konfrontiert sind, dass wir sagen, oh, hier ist Gott am Werk, weil Gott ist ja die Liebe und ich sehe hier etwas, was liebenswürdiges. Aber das ist nicht die Definition von Johannes. Er sagt, du kannst alles Mögliche sehen. Alles Mögliche kann heute als liebevoll und Liebe definiert werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass Gott seine Finger darin im Spiel hat. Denn nicht Liebe ist Gott, sondern Gott ist Liebe. Woher definierst du, was Liebe ist? Und Christen schauen in Gottes Wort und schauen, okay, Gott ist Liebe. Ich sehe, wie Gott liebt. Ich sehe, was Gott sagt. Und davon definiere ich Liebe. Und alles, was von dem Gott definierten abweicht, da kann mir die Welt 100 Millionen Jahre sagen, oh, das ist Liebe. Ich sage, nein, das hat mit der Liebe Gottes, wie er sie uns darlegt, nichts zu tun oder sehr, sehr wenig zu tun. Nur weil du etwas als liebenswert empfindest, heißt es noch lange nicht, dass es auch die Liebe Gottes ist, wie er sie definiert und wie er Liebe betrachtet. Gott definiert die Liebe, nicht umgekehrt. Und das ist eine große Herausforderung für uns. Das ist eine große Herausforderung für uns. Nur wenn wir Gottes Maßstab für Liebe kennen, nur wenn wir Gottes Maßstab für Liebe kennen, können wir beurteilen, ob unser Leben von der Liebe Gottes durchdrungen ist oder nicht. Und die Maßstäbe können unterschiedlich sein. Und der Mensch heutzutage nimmt in der ersten Linie sich zum Maßstab. Was ich unter Liebe verstehe, was ich unter Liebe fühle, das ist mein Maßstab. Aber Johannes hat nicht den Gemeinden geschrieben, hey Leute, lasst uns irgendwie Clubs gründen und uns über Liebe austauschen, was du fühlst und unser Common Sense, unser Kompromiss sozusagen, das ist dann Liebe. Das hat ihn wenig interessiert, was wir unter Liebe verstehen. Wir müssen uns das nicht neu ausdenken, sondern er hat zurückverwiesen auf das, was in Christus geschehen ist. Das ist Liebe Gottes. Und von hierher, lasst uns definieren, was Liebe ist. Und dann auch dementsprechend handeln. Nach dieser Liebe Gottes. Und wir sehen an dieser Liebe Gottes, dass sie gekennzeichnet ist. Und das ist uns so abhanden gekommen. Sie ist gekennzeichnet von Hingabe. Sie ist gekennzeichnet von Aufopferung. Sie ist gekennzeichnet von Leidensbereitschaft. Ich habe diese Woche ein sehr schönes Gespräch mit Elise, mit unserer Schwester Elise gehabt bei ihr zu Hause. Und wir sind ins Gespräch über Jesaja 43 gekommen. Und sie hat gesagt, wie dieser Text nochmal groß wurde für sie in ihrer persönlichen Bibellese. Und dann habe ich mir dieses Kapitel nochmal vorgenommen und wollte nochmal schauen, was hat sie da so bewegt. Und ich war sehr überrascht, wie stark es in das Thema heute passt. Lass uns mal einige Verse aus Jesaja 43 lesen, wo wir diese hingegebene, leidenschaftliche, leidensbereite, aufopfernde Liebe Gottes sehen. Dort spricht Gott durch den Propheten Jesaja. Jesaja 43, Vers 1, 2, Vers 4, Vers 22 und 24, 25. Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir kennen diesen Vers, oder? Das ist ein sehr bekannter Vers. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Wow, was sind das für Worte? Aber was jetzt folgt, ist uns weniger bekannt im selben Kapitel. Nicht mich hast du angerufen, Jakob, dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Vielmehr hast du mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Wow, das ist ein Wort. Ich hab dich lieb. Du bist mir wertvoll. Und diese Liebe hört nicht auf, wenn es mühselig wird, wenn es schwer wird. Gott bleibt treu. Gott bleibt auf Kurs und er weicht nicht von uns weg, wenn es hart wird. Und das ist eine Definition von Liebe, die uns, ich wiederhole mich, abhanden gekommen ist. Dass wir so stark von unserem Gefühl uns treiben lassen, dass wenn die Schmetterlinge weichen, wir sagen, da ist keine Liebe in mir, ich kann nicht mehr in Liebe handeln. Ja, was ist das denn für eine Lüge, bitteschön? Ich weiß nicht, ich sehe da nicht so viel Schmetterlinge in Jesaja 43 bei Gott, wo er sagt, deine Sünden haben mir Arbeit gemacht. Das war richtig mühevoll mit dir. Ich auch, das war so nett und ich konnte nicht anders als meinen Gefühlen hinterherlaufen. Gott hat einen Entschluss gefasst, Gott schließt einen Bund. Und wenn er einen Bund schließt, dann löst er ihn auch nicht auf, sondern bleibt treu an unserer Seite. Und das hat Gott einige Jahrhunderte später im Kreuz auf eine viel, viel dramatischere Art und Weise uns bewiesen und gezeigt, dass Gott für uns ist, auch wenn er sich nicht danach fühlt. Denn am Kreuz war Jesus auch nicht so happy, sondern hat die ganzen Versager gesehen. Nein, vielmehr hat er sie nicht gesehen, weil sie alle weggelaufen sind. Und dennoch hat er geliebt. Wir kehren zurück zu Vers 7. Dort schreibt Johannes, dass Liebe aus Gott ist. Und Johannes folgert, weil wahre Liebe aus Gott ist, beziehungsweise ihren Ursprung in Gott hat, sagt er auch, dass jeder, der sich in dieser Liebe bewegt, ebenfalls seinen Ursprung in Gott hat. Achtet mal auf diese Parallelen, denn die Liebe ist aus Gott, kommt von Gott, hat seinen Ursprung dort in seinem Herzen. Und jeder, der liebt, der ist aus Gott geboren. Also diese Parallele ist sehr spannend, wie Johannes das beschreibt. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und jeder, der sich in dieser Liebe, wir haben sie eben gerade definiert, welche Liebe das ist, die wir vor allem im Kreuz sehen von Jesus Christus, wie er uns geliebt hat. Wer sich in dieser Liebe bewegt, der ist auch aus Gottes Herzen sozusagen gekommen. Er entstammt von ihm. Er wird zu einem Kind. Anders ausgedrückt, ich habe das mal aufgeschrieben, um diese Verse mal für uns zu umschreiben. Weil Gottes Wesen von Liebe geprägt ist, wird Liebe auch zu unserem Wesenszug. Liebe ist ein natürlicher Lebensstil der Kinder Gottes, weil, gut zu hören, weil die moralischen Eigenschaften Gottes auf seine Kinder abfärben. Ja, jeder, der so liebt wie Gott, du wirst eine Verwandtschaft feststellen können zwischen dem Liebenden, der mit Gott verbunden ist, und Gott selbst. Man wird Verwandtschaft feststellen, man wird Ähnlichkeiten feststellen, man wird Parallelen sehen zwischen dir und unserem Gott. Das ist im Prinzip die Aussage, die Johannes hier tätigt. Und wir sehen an dieser Formulierung, dass wir unseren Ursprung haben in Gott, dass wir aus Gott geboren sind, sehen wir, dass Gott in unserem Leben eingreifen muss und uns in seine Familie befördern muss. Er muss uns dieses neue Leben geben. Vielleicht kennen einige diesen Begriff aus der christlichen Lehre der Wiedergeburt. Ist ein sehr missverständlicher Begriff heutzutage, weil wir darunter Reinkarnation und solche Vorstellungen haben inzwischen auch in unseren Breitengraden. Aber es geht darum, dass wir ein neues Leben bekommen von Gott, dass wir, die wir vorher nicht Kinder Gottes waren, zu Kinder Gottes werden, in sein Reich gepflanzt werden, in seine Familie befördert werden, dass wir einen liebevollen Vater unser nennen können, mein nennen können, dass das Vater unser wirklich unser Vater ist. Dazu braucht es ein Handeln Gottes in unserem Herzen, dass er uns zu seinen Kindern macht. Und wenn das geschieht, dann haben wir die Hoffnung, dass wir trotz Widerstände Liebe leben. Nicht einfach nur Liebe fühlen, sondern Liebe leben. Liebe wird zu unserem Lebensstil. Und diese leidensbereite Liebe als Lebensstil ist eine unbedingte Konsequenz unserer Gottesbeziehung. Eine unbedingte Konsequenz unserer Gottesbeziehung. Dort, wo eine echte, intakte Gottesbeziehung vorhanden ist,
wird es leidensbereite Liebe geben. Und dieses Prinzip ist so wichtig, so essentiell, dass Johannes das Thema der letzten Woche aufgreift und weiterführt. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wer ist wirklich ein Kind Gottes? Derjenige, der mit ganzem Herzen bekennt, dass Jesus der Christus ist. Einige können sich erinnern, die da waren. Und Johannes wird gleich in den nächsten Versen, die ich vorlesen werde, uns zeigen, nicht nur dein Glaubensbekenntnis beweist, dass du Kind Gottes bist, sondern ob deine Glaubensüberzeugungen auch zu einer gesunden Glaubenspraxis führen. Bekennen kann jeder irgendwas. Aber dass sich das dann auch in eine Tat übersetzt, das zeigt, ob du Kind Gottes bist. Und das dröselt Johannes in den Versen 14 bis 16 aufdröseln, genau. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum springen wir jetzt von Vers 7 bis 10 auf Vers 14, liegt es einfach daran, dass Johannes, und das ist ein bisschen tricky, nicht unser Denken hat, wir denken sehr linear. Wir handeln ein Thema ab, dann ist das fertig, nächstes Thema. Nächstes Thema. So ist unser westliches Denken geprägt. Der Hebräer denkt ein bisschen anders. Der zirkuliert immer um ein Thema, ja, wie in konzentrischen Kreisen und wird immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Deswegen findest du Worte mal hier, mal da, mal dort. Und darauf muss man sich erstmal einlassen, auf dieses Kreisen um Gedanken, dass sie nicht zu Ende gedacht werden, wenn sie einmal genannt werden, sondern an späterer Stelle abgeholt werden und vertieft werden. So. Unser Glaubensbekenntnis, unsere Glaubensüberzeugung führen in eine gesunde Glaubenspraxis. In den Versen 14 bis 16 können wir das lesen. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und jetzt kommt's, die Glaubenspraxis. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Diese Formulierung hatten wir eben gerade schon. Er bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also es ist eine echte Gottesbeziehung vorhanden. Zwei Dinge sind dafür nötig. Dass du einen echten Glauben an Jesus Christus hast, dass er der Retter der Welt ist und dass sich dieses Bekenntnis in deinem Alltag auch widerspiegelt und du nicht einfach nur Phrasen drischst und sagst, ja, ich bin auch ein Frommer. Ja, ich wurde auch getauft. Ja, ich habe auch ein Glaubensbekenntnis irgendwo in meiner Schublade. Ja, das ist alles richtig. Ob dein Herz wirklich diesem Herrn gehört, beweist dein Alltag, ob du auch danach dann lebst. Und diesen Punkt bringt Johannes in Kapitel 5, Vers 1 noch einmal zum Tragen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Dort sagt er, wiederholt im Prinzip, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, jetzt wird's ein bisschen spannend, jeder, der den liebt, der geboren hat, Gott, liebt den, der aus ihm geboren ist. Seine Kinder. Ja, das ist sehr, sehr verschachteltes Reden. Noch einmal. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Kinder Gottes glauben an Jesus Christus. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, also der Vater im Himmel schenkt uns neues Leben, liebt den, der aus ihm geboren ist. Sprich, ich liebe auch meine Geschwister. Ich bin kein Einzelkind im Reich Gottes, sondern der Vater im Himmel hat viele Kinder. Und wenn ich sage, ich liebe den, der geboren hat, dann werde ich auch die lieben, den er neues Leben geschenkt hat. Weil er hat denen genauso Leben geschenkt wie mir. Wir sind auf der gleichen Ebene. Und für Johannes kommen hier diese zwei Dinge zusammen. Dein Glaube und die Nächstenliebe sind Merkmale deines Christseins. Wir kommen zu den Versen 11 bis 12. Seid ihr noch wach? Wunderbar, ich habe einen Blick auf euch. Vers 11 bis 12. Geliebte, übrigens, Johannes hat immer in seinem Brief von Kindern gesprochen. Kinder, ein sehr warmer Ton, den er da an den Tag legt. Familiäres Gefüge, wird hier dran erinnert. Aber wenn er über die Liebe Gottes spricht, dann wendet er die Anrede zu Geliebte. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Also für Johannes, wir haben es schon gerade gemerkt, er sagt es noch einmal, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir einander lieben. Und diese Wichtigkeit der Liebe zueinander betont Johannes mit einer sehr, sehr interessanten Argumentation, die ich persönlich beim ersten Mal lesen gar nicht verstanden habe. Er sagt auf einmal in Vers 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Und was hat das damit zu tun, dass wir jetzt einander lieben sollen? Die Unsichtbarkeit Gottes macht es absolut notwendig, dass wir einander lieben. Denn erst durch unsere Liebe wird Gott unter uns sichtbar und greifbar. Also, er sagt, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Also etwas von Gott wird auf einmal sichtbar, wird auf einmal greifbar. Und dann macht es auch Sinn, dieser Gedanke, dass wir als Gemeinde Jesu sein Leib sind. Christus ist das Haupt, er ist der Anführer, er ist der Kopf der Gemeinde und wir sind sein Leib. Wir sind seine Arme, wir sind seine Beine und wir sind an diesen Leib angebunden und wir bewegen uns hier auf der Erde. Das heißt, das Haupt, Christus, aus dem Himmel reagiert durch seine Glieder auf dieser Erde. Und wenn die Arme nicht ihren Job tun, wenn die Füße nicht laufen, wenn der Mund nicht spricht, wenn die Ohren nicht hören, was fehlt dann? Dann fehlt die Aktivität, die das Haupt ausführen möchte, auf diesen Erdball. Und deswegen sind wir einander schuldig, einander zu lieben, damit Gott unter uns sichtbar wird, damit er real wird, dass wir erkennen, hey, wir sind wirklich Glieder an diesem Leib von Jesus. Und wenn ich ein Glied an diesem Leib bin, aber mich ausklinke, dann wird Gott nicht sichtbar, weil Gott sieht niemand. Gott sieht niemand, aber er nimmt Platz durch den Heiligen Geist in den Gläubigen und macht sich sichtbar, macht sich bekannt. Und wir sind es nicht nur einander schuldig, dass wir einander in Liebe dienen, sondern, meine Lieben, wir sind es auch der Welt schuldig. Jesus hat ja gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und später sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Wie jetzt? Naja, Jesus geht und wir führen seinen Auftrag weiter aus. Und an uns soll man Christus sehen können. Und deswegen sagt auch Jesus in Johannes 13, Vers 35, ein schöner Vers, den jeder in seiner Bibel markiert haben sollte, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran, nicht ob ihr theologisch total intelligent seid, ob ihr das Glaubensbekenntnis gut aufsagen könnt, ob ihr alle Bibelverse zitieren könnt, das sind gute Dinge. Aber daran wird man nicht erkennen, ob wir die Jünger Jesu sind. Ob wir Gottes Kinder sind. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und wenn wir nicht lieben, meine Lieben, hier in Emmendingen, wenn wir einander nicht lieben, dann wird Gott nicht sichtbar in Emmendingen. Wir haben den Auftrag, Gottes Liebe bekannt zu machen. Und das geschieht, wenn wir einander aufopferungsvoll, hingegeben lieben. Nur eine Person hat jetzt Amen gesagt. Der Vers eben gerade geht noch weiter. Das heißt, wenn wir einander lieben, ist Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Und seine Liebe ist in uns vollendet. Man könnte auch sagen, Gottes Liebe ist in uns vollkommen geworden oder zur Erfüllung gekommen, zum Ziel gelangt. Und ganz ehrlich, wie ist das möglich? Wir reden hier von einem Begriff, den du auch mit Perfektion übersetzen kannst. Gottes Liebe ist in dir zur Perfektion gekommen. Ja, wenn ich so mein Leben anschaue und dann diesen Satz lese, ich glaube schon, dass ich Kind Gottes bin. Und dann lese ich, und die Liebe Gottes ist in uns zur Perfektion gekommen? Da frage ich mich, wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass Gottes Liebe in mir zur Perfektion kommt, dass sie vollendet wird? Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt an meiner Liebesleistung? Hängt das an meiner Liebesleistung? Ist es davon abhängig? Also, dass wir jetzt auf unsere Liebesleistung schauen und gucken, da ist es perfekt. Ich weiß nicht, ob Johannes das im Sinn hat. Ich denke nicht. Und jetzt springen wir wieder, weil Johannes wieder am Zirkulieren ist, in die Verse 17 bis 19. Und dort erörtert Johannes, was es bedeutet, dass Gottes Liebe in uns vollendet wurde. Achtet mal, da geht es nämlich nicht um deine perfekte Liebe, sondern um was ganz, ganz anderes. Ab Vers 17. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeiten haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Also so wie er gerecht ist, sind auch wir gerecht in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene, da haben wir es wieder, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet oder zur Perfektion gelangt in der Liebe. Und dann schließt er ab, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. In Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, resümiert Johannes, dass wir einander lieben, weil Gott uns zuerst liebte. Es geht also hier nicht um unsere perfekte Liebe, die wir eben gerade in Vers 12, heute muss man arbeiten, ja, mit seiner Bibel, die wir eben gerade in Vers 12 gelesen haben. Es geht nicht um unsere Perfektion in unserer Nächstenliebe, sondern es geht um Gottes perfekte Liebe. Wir brauchen die Vollendung der Liebe Gottes in unseren Herzen, damit wir einander lieben können. Das ist die Idee von Johannes. Also es geht nicht um deine Leistung, dass man sagen kann, ich liebe perfekt. Das ist es nicht. Du liebst, du bist in der Lage zu lieben, lange nicht perfekt. Aber weil Gottes perfekte Liebe, Gottes vollkommene Liebe in deinem Herzen Einzug gehalten hat. So, und wir haben eben gerade schon lang und breit gesehen, und Johannes hat es uns verraten, um welche Liebe es sich da handelt. Welche Liebe muss in unserem Herzen perfekt werden? Welche Liebe muss uns erfüllen? Wir müssen, Verse 9 bis 10, wir müssen davon ergriffen sein, dass Gott uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als ein stellvertretendes Opfer für unsere Sünden. Versteht ihr? Diese Liebe Gottes am Kreuz von Golgatha, wo Jesus Christus uns geliebt hat und der Vater ebenso, dass diese vollkommene Liebe am Kreuz uns voll und ganz erfüllt, dass wir furchtlos und voller Freimütigkeit vor Gott treten können. Und diese Liebe Gottes ist es, wenn sie Platz genommen hat in uns, dass sie uns ermöglicht, dass wir unseren Nächsten lieben, auch wenn es hart ist, auch wenn es dreckig ist. Aber diese Liebe Gottes am Kreuz ist mir Inspiration und durchdringt mein Herz und macht mich fähig, nicht in Perfektion zu lieben, aber sie macht mich fähig zu lieben. Immer mehr und immer mehr und immer weiter und immer weiter. Und deswegen macht es auch Sinn, dass immer, wenn Johannes in diesem Abschnitt sagt, lasst uns einander lieben, dass er immer sagt, Geliebte, lasst uns einander lieben. Du musst erstmal etwas sein, damit du etwas tun kannst. Du kannst jemand, der nicht geliebt ist, nicht sagen, lieb. Es gibt in der Seelsorge, ich sage das manchmal, so ein Prinzip, verletzte Menschen verletzen Menschen. Noch einmal, verletzte Menschen verletzen Menschen. Also wenn jemand doof zu dir ist, dann weißt du, jemand war auch doof zu ihm. Das Gleiche gilt auch hier. Geliebte Menschen, von Gott radikal geliebte Menschen, lieben auch radikal. Und Gottes Liebe muss zuerst kommen. Und indem Jesus unsere Schuld trug, indem Jesus unseren Tod starb, indem er unsere Strafe abtrug, haben wir keinerlei Furcht und Angst in Bezug auf Gott. Wenn wir vor Gott kommen als Christen, auch wenn wir Fehler gemacht haben, dann kommen wir nicht mit Angst, sondern mit Freimütigkeit kommen wir vor den Thron Gottes. Weil Jesus an unserer Stelle die Strafe schon abgetragen hat und ich frei kommen darf, voller Dankbarkeit. Und das, was am Kreuz geschehen ist, verändert meine Beziehung zum Vater im Himmel. Und diese Freimütigkeit, du kannst es auch übersetzen mit Offenheit, Freiheit, Zuversicht. Ach, das sind so gute Worte. Freimütigkeit, Offenheit, Freiheit, Zuversicht prägt unser persönliches Verhältnis zu Gott und unsere Beziehung zu ihm. Viermal gebraucht Johannes diesen Begriff der Freimütigkeit und Zuversicht. Und jedes Mal bezieht er diese Vokabel auf unsere Beziehung zu Gott. Wenn wir jetzt zu Vers 12 zurückkehren, jetzt sehr, sehr wichtig, bitte wach sein. Wenn wir jetzt zu Vers 12 zurückkehren, werden wir sehen, wenn diese Liebe, die in uns vollendet sein muss, vor allem etwas mit unserer Gottesbeziehung zu tun hat, erkennen wir in Vers 12, dass unsere Gottesbeziehung in Verbindung steht zu unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Du kannst sagen, ist in uns vollendet worden. Ja, da ist etwas in der Vergangenheit in uns geschehen, dass wir einander lieben. Bedeutet, wenn unsere Gottesbeziehung von Vertrautheit und Zuversicht bestimmt ist, dann werden wir automatisch liebevoll, aufrichtig und ehrlich miteinander umgehen. Wenn ich Freimütigkeit habe vor Gott, wenn da keine Störung aus Furcht da ist, dann kann ich mit offenen Armen auf ihn zurennen. Und das Gleiche in Vers 12, darum geht es ja. Wenn das in mir vollkommen ist, dann bin ich in der Lage, freimütig, offen und zuversichtlich auf meinen Nächsten zu gehen. Ohne Störung, ohne Bitterkeit, ohne Unversöhnlichkeit. Ich bin davon frei. Ich bin davon frei, weil Gott mich in der Beziehung zu ihm frei gemacht hat. Und das, was ich in der Vertikalen erlebe, zeigt sich dann in der Horizontalen. Das ist der einzige Grund, warum Jesus so krass lieben konnte. Weil er eine intakte Gottesbeziehung hatte. Weil er wusste, ich bin eins mit meinem Vater. Und ich habe in ihm alles. Ich bin angenommen bei ihm. Und deswegen war er frei, auf seine Mitmenschen zuzugehen, mit seinen Feinden zu sprechen, seine Feinde am Kreuz sogar noch zu segnen. Wie ist das möglich? Weil er eine Beziehung, eine ungestörte Beziehung mit seinem Vater hatte. Deswegen bringt Johannes in Vers 12 diese Dinge zusammen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet worden. Durch das Kreuz, was in deinem Herzen groß geworden ist. Die Frage ist, ist Jesu Christi Tat am Kreuz für dich groß oder nicht? Ist das, brennt dein Herz, wenn du das Kreuz anschaust? Ist es die Nachricht, die du rausposaunen möchtest, dein ganzes Leben, bis du stirbst? Und wenn das wahr wird in dir, Jesus, wie kannst du mich so lieben? Denn du hast etwas getan, was niemand für mich tun konnte. Was noch nicht mal ich für mich tun hätte können. Wenn dich das packt, dann wirst du deine Mitmenschen anders sehen. Weil du Gnade erlebt hast. Weil du Freundlichkeit erlebt hast. Weil du Liebe erlebt hast. Und das wird deine Beziehungen prägen. Lebst du in Unversöhnlichkeit? Lebst du in Streit? Auch Christen können das. Dann sage ich dir, eine frische und neue Begegnung mit dem Evangelium ist nötig, wenn wir Liebe unter uns sehen möchten. Wir müssen immer wieder zurück zum Start und uns dort wieder neu entfachen lassen. Denn diese Liebe ist die einzige, die in der Lage ist, diese Welt umzukrempeln. Nichts anderes. Wir lesen weiter. Ab Vers 20 geht's weiter. Jetzt wundert ihr euch, warum überspringt er von 12 auf 20? Weil wir die anderen Verse eben gerade schon verarbeitet haben, weil Johannes hier den immer in Kreisen sich bewegt. Übrigens in der Offenbarung gibt es ähnliche Prinzipien, dass Johannes immer wieder diese hebräische Denkweise an den Tag legt und in Kreisen sich bewegt. Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Hier ganz kurz, weil nicht alle die Serie verfolgt haben, hassen meint auch schon seinen Bruder zurückstellen, hinten anstellen. Ja, es ist nicht nur dass dieser abgrundtiefe Zorn gemeint, der auch, der schlummert genug auch in unseren Herzen, aber es ist schon ein Abwenden, ein lieber nicht. Okay, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, Gott, liebt den, der aus ihm geboren ist, seine Kinder. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Sein Gebot der Nächstenliebe. Und dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Johannes spricht hier in dieser Passage sehr viel von Geboten. Ein Begriff, der uns nicht so schmeckt. Weisungen ist das gleiche Wort. Also, dass Gott uns Weisungen gibt, Richtlinien, und wir ihnen folgen. Ja. Johannes spricht hier über Gottes Gebote und unseren Gehorsam. Um Gottes Gebote zu halten oder seinen Weisungen zu folgen, wenn das für dich annehmbarer ist, vom Vokabular, sagt Johannes, ist nicht schwer. Wer ist schon über diesen Satz in der Bibel gestolpert? Und dachte, na hoppla, Johannes, du bist aber ein Überflieger. Gottes Gebote sind nicht schwer. Glaubt Johannes allen Ernstes, dass Gottes zu lieben, so wie Gott liebt, überhaupt keine Herausforderungen darstellt? Im Brief von Johannes wird immer wieder von Herausforderungen, ist immer wieder von Herausforderungen die Rede. Aber diese Herausforderungen, die groß sind, können gemeistert und überwunden werden für Johannes. Nur wie? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin schon auf der Zielgeraden. Sammelt nochmal alles, was ihr könnt, weil dieses Prinzip ist mega wichtig. In Kapitel 2, Vers 26 konfrontiert Johannes die Gemeinde mit einer Herausforderung. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, ein verdecktes Wort für den Heiligen Geist, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Ja, Gottes Geist ist in euch und er führt dann weiter aus, ihr seid in der Lage, diese Verführer zu überwinden, diese Herausforderung zu überwinden. Sogar der kleinste Gläubige, das Baby im Glauben, ist dazu in der Lage. Das hatten wir in der Predigtreihe uns schon angeschaut. In 1. Johannes 4, Vers 4 heißt es, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden. Es geht da wieder um diese Verführer in der Gemeinde. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Die Herausforderung, die Versuchung, die Angriffe sind groß, aber der, der in uns ist, ist größer. Das ist Johannes' Idee. Er sagt nicht, na, es gibt keine Herausforderung in unserer christlichen Nachfolge. Natürlich gibt es eine Herausforderung in unserer christlichen Nachfolge. Aber Gottes Geist ist es, der den essentiellen Unterschied macht. Gottes Geist zu haben, ist eine Sache, die man erkennen kann. Der Heilige Geist bleibt nicht unbeobachtet. Das ist das, was wir auch in unserem Text gesehen haben. Lass uns jetzt in unseren Text mal hineinspringen, in 1. Johannes 4, Vers 12. Nächste Folie bitte. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Er hat gerade über die Nächstenliebe gesprochen, ja? Und der Heilige Geist ist nicht nur so eine fiktive Idee, sondern der Geist manifestiert sich. Man kann sehen, ob jemand vom Geist Gottes beseelt ist oder nicht. Und das sagt er, hieran erkennen wir. Im nächsten Vers, Kapitel 3, Vers 23 bis 24, ist eigentlich unser Thema in zwei Versen zusammengefasst. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben. Glaube, Liebe. Wie er uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Gottes Geist bleibt nicht unsichtbar. Gottes Geist, wenn er Platz nimmt in einem, bewegt er etwas. Und solange wir in der Abhängigkeit des Heiligen Geistes bleiben, so lange, meine Lieben, so lange bleibt es leicht, Gottes Willen zu tun und seine Gebote zu halten. Wenn wir aber anfangen, auf uns selbst zu vertrauen, mit unserer eigenen Kraft Gottes Willen zu tun, werden wir scheitern. Und deswegen stolpern wir auch über diesen Vers, weil wir uns vielleicht nicht bewusst sind, dass wir allzu oft nicht in der Abhängigkeit des Heiligen Geistes leben, sondern immer wieder neu bekennen müssen: Herr, ich will erkennen, dass der Geist Gottes in mir ist. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Ich habe ihn nötig, damit ich meine Bitterkeit überwinden kann und meinem Bruder oder meiner Schwester wirklich in Liebe begegnen kann. Ich brauche dich dafür. Ich alleine reiche nicht, denn wenn ich diese Visage schon von Weitem sehe, dann koche ich. Kennt ihr sowas? Oh, da brauchen wir den Heiligen Geist. Und wenn wir auf einmal anders reagieren, erkennen wir, dass der Geist Gottes in uns ist und arbeitet in uns. Deswegen sagt Paulus in Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist. Lauft mit ihm gemeinsam. Und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Was ist die Begierde des Fleisches? Wenn wir in dem Brief weiterlesen, spricht Paulus interessanterweise, sehr passend zu unserem heutigen Thema, von folgenden Punkten. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten und Parteiungen. Der Geist Gottes ist dazu da, um unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zu heilen. Dass wir einander so begegnen, wie Christus uns begegnet ist. Das ist mit einem Kernjob des Heiligen Geistes. Gottes Geist ist es, wir kommen zum Schluss, der uns freisetzt, der uns in die Lage versetzt, einander zu lieben, so wie Gott uns geliebt hat. Denn Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir müssen nicht kämpfen. Wir müssen nicht aus eigener Kraft etwas produzieren. Wenn du merkst, du bist mit deinen Nerven am Ende, wenn du mit einer gewissen Person konfrontiert bist, dann reicht es nicht einfach so, Waldemar, ich reiß mich jetzt aber zusammen. Ich habe das gestern mit meinen Kindern probiert, es hat nicht funktioniert. Tatsächlich. Da dachte ich, oh Backe, ich predige morgen über radikale Liebe, die leidensbereit ist, aber mit meinen Kindern scheitert es schon. Woran lag das? Ich habe versucht, aus meine eigenen Nerven irgendwie zusammenzuhalten, Waldemar, jetzt schaffst du es. Wieder nicht geschafft. Oh ja, ich kenne das Evangelium sehr wohl. Ich höre es. Aber mein Herz muss entflammt werden von dieser Wahrheit. Und dass ich ins Gebet gehe und sage, Herr, gib mir von diesem Geist noch mehr. Ich will ihm Raum geben und ihn nicht dämpfen und betrüben. Deswegen, und das ist der letzte Vers, den ich euch heute anbiete, sagt Jesus in Lukas 11, Vers 13, der Vater wird den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Die Frage ist, ob wir uns demütigen und sagen, Herr, ich brauche Hilfe. Ich will nicht nur mit meinen Gefühlen lieben, ich will lieben, so wie du liebst. Denn du hast mich geliebt, als ich noch ein Feind war. Und ich will so meine Feinde und eigentlich auch meinen Lieben um mich herum, möchte ich mit deiner Liebe begegnen. Komm, erfülle mich neu. Gib mir deine Kraft. Meine Kraft reicht nicht. Schon längst vorbei. Und ich will es auch nicht nochmal probieren, sondern mit dir. Herr, deine Gebote sind nicht schwer. Das kann nur jemand sagen, der um die Realität des Heiligen Geistes weiß. Der Veränderung an seinem persönlichen Wesen wirklich leibhaftig durchlebt hat. Und wir sehen an der Geschichte vom Apostel Johannes, dass er ein Donnersohn war, dass er voller Zorn war gegen Menschen, die ihm feindlich gesinnt waren. So erzählen es uns die Evangelien. Und dass er alles andere war als eine liebenswerte und liebevolle Person. Und später hat man ihn genannt, den Apostel der Liebe. Was für ein Wunder ist dort geschehen. Du hast ihn mit dem Heiligen Geist ausgerüstet und freigesetzt, um anderen von der Liebe zu predigen und diese Liebe auszuleben. Und Herr, wir bekennen gemeinsam, zumindest die, die jetzt bereit sind und ihre Herzen dir zuwerfen, ihre Hände öffnen dir. Wir bekennen dir, dass wir Hilfe brauchen, dass wir auch Liebe manchmal falsch verstehen, sondern wir brauchen ein neues Verständnis von deiner radikalen, aufopferungsvollen Liebe. Und wir sehen, dass wir davon weit weg sind. Aber setz unsere Herzen in Brand, dass diese vollkommene Liebe in uns vollendet wird. Dass wir dich sehen, Jesus, wie du bist. Voller Liebe und voller Gnade. Und dass wir aus dieser neuen Begegnung mit dir, Herr, in die Lage versetzt sind, zu lieben, so wie du geliebt hast. Herr, lass es wahr werden, dass Menschen an unserer Liebe untereinander erkennen, dass wir die Jünger Jesu sind, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir zu dir gehören und eine lebendige Beziehung zu dir haben. Amen.